Vielen lieben Dank, so würde ich noch nie angekündigt. auch danke, dass ihr aufgestanden seid. Ja, ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid und wir wollen gleich direkt einsteigen. Denn ihr wisst, ich habe immer viel zu sagen und lang, deshalb muss ich schnell machen. Wie immer frage ich mich im Vorfeld, über was soll ich denn sprechen, vor allem in so einer Open-Topic-Zeit. Und bin dann auch mit einer großen Dankbarkeit auf ein Thema gestoßen. Wo es darum geht, an Gott festzuhalten. Und deshalb, wenn ihr mitschreibt, ist mein Titel heute "An Gott festhalten". Mit den drei Unterpunkten mit Sehnsucht, Disziplin und Ermutigung. Also seid gespannt, was hinter den einzelnen Punkten steckt. Und lasst euch noch nicht irritieren von den einzelnen Wörtern. Vielleicht löst das eine oder andere bei dir Druck aus. Dann darf ich dich entspannen. Genau. Zu Beginn möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du uns heute hilfst zu verstehen und uns ermutigst, durch dein Wort an dir festzuhalten. Danke, dass du uns lehrst, wie wir uns gegenseitig ermutigen können. Danke, Herr, dass wir lernen, wenn wir in dein Wort schauen, Herr, was dir wichtig ist. Und dass du uns heute dadurch ermutigen möchtest. Amen. Beginnen wir gleich mit dem ersten Punkt, an Gott festhalten mit Sehnsucht. Zu jedem Punkt werde ich so eine kleine Anekdote erzählen und im Hause Port unterhalten sich meine Frau und ich uns manchmal, also nicht nur manchmal, sehr oft. Aber es geht halt auch oftmals um geistliche Themen. Uns bewegen Dinge und immer wenn wir da uns drüber austauschen, dann fangen unsere Herzen an zu brennen. Und ein Thema war eben so das Thema Sehnsucht. Wonach sehen sich unsere Kinder überhaupt noch? Also wonach sehen sich Menschen in unserer Gesellschaft? Und gibt es denn überhaupt eine Sehnsucht auch nach Gott, nach einer geistlichen Welt, nach etwas Übernatürlichem und sowas? Und ich sage ganz klar ja, also schon mal um die Antwort vorwegzunehmen. Aber ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die sich unterscheiden, ob sie gut oder schlecht für uns sind. Also ich kann Sehnsucht haben nach guten Dingen und ich kann auch Sehnsucht haben nach nicht so guten Dingen. Bei dem Thema Sehnsucht haben fällt mir eine Geschichte von mir persönlich auch ein. Und zwar, meine Jungs sind jetzt 12 und 14 und ich selber war in dem Alter, ziemlich genau 12, 13, sowas, oft mit meinem Papa im Dienstagsabendsgottesdienst, sowas gab es damals noch. Und da habe ich gelernt, ich habe so gezittert und mir war warm und kalt und dann bin ich zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, Papa, was ist denn das? Und er sagt, hey, das ist der Heilige Geist, der möchte, dass du was sagst. Ich so, mega aufgeregt, nach vorne getappt, gesagt. Aber wisst ihr was? So habe ich gelernt und so ist eine Sehnsucht in mir entstanden, das wieder zu erleben und wieder zu erleben. Und irgendwann war es mir klar, wie Gott mit mir spricht. Und diese Sehnsucht nach dem Leben mit Jesus unterwegs zu sein, ihn übernatürlich zu erleben. Und ich spreche nicht nur von Heilung und solchen und Wundern und so ganz riesigen Dingen, sondern ich rede auch von sehr intimer Begegnung mit ihm. Das geschieht, wenn du eine Sehnsucht hast. Das geschieht aber nicht in dem Lauten, das wisst ihr auch, sondern im Leisen. Und wenn meine Frau und ich uns darüber unterhalten, was Sehnsüchte unserer Kinder sind und ob das denn auch geistliche Dinge sind, dann merken wir ganz schnell, dass auch wir diejenigen sind, die es in sie hineinlegen und mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten schaffen, es zu erleben. Und trotz allem, glaube ich, ist es nicht so leicht. Warum? Weil die Welt uns sehr schnell suggeriert, ich kann alles jetzt, sofort und gleich haben. Bin ich im Haushalt unterwegs und merke, mir fehlt was? 3 Klicks und Amazon schickt's morgen. Oder? Wir müssen nicht warten. Und deshalb glaube ich, ist es schwer auch, die Frage zu beantworten, was für Sehnsüchte haben wir? Ja, es gibt Sehnsüchte wie ein besserer Job, ein Partner, eine Partnerin, Familie, Kinder, Haus, aber das sind alles sehr menschliche Sehnsüchte. Jetzt sind wir hier natürlich im Gospelhaus, hier gibt es sicherlich auch noch andere Sehnsüchte, die mit unserem Glaubensleben zu tun haben, zum Beispiel mehr Weisheit und Erkenntnis im Wort Gottes oder mehr Tiefe und Erfahrungen mit Gott oder mehr Gottes Stimme hören, mehr Wunder, mehr Echtheit, mehr Gottes Gegenwart. Das sind alles gute Dinge und sie sollen dich antreiben, an Gott festzuhalten. Deine Sehnsucht im geistlichen Leben, deine Sehnsucht soll dich antreiben, an Gott festzuhalten. Und ich habe zum Eingang gesagt, dass ich dankbar bin, wenn ich über dieses Thema nachdenke, ja, weil ich bin noch dabei. Ich bin dankbar, dass ich noch mit Gott gehe, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Somit löst dieses Thema gleichzeitig auch eine Dankbarkeit aus und gleichzeitig natürlich auch manchmal ein Schmerz über die, die vielleicht nicht mehr mit Gott gehen. Und eine Sehnsucht, dass ich es meinen Kindern gut vorlebe oder meinem Umfeld, meinen Nachbarn, in meinen Dienstbereichen oder sonst wo. Also in meinem Verständnis soll Sehnsucht etwas sein, das uns antreibt, das uns dazu bringt, dran zu bleiben. Weil die Sehnsucht dient dazu, weil wir etwas wissen wollen, weil wir etwas verstehen wollen oder weil wir etwas haben wollen. Also Sehnsucht kann was Gutes sein, wenn es nicht nur um meiner, mir und mich geht. Wenn es nicht nur auch um menschliche Bedürfnisse geht, sondern vor allem auch um deine Beziehung zu Jesus. Wenn du da eine Sehnsucht hast und sie dementsprechend dann sie dich auch antreibt, in seine Gegenwart zu gehen. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen Verschiedenes darüber und wir wollen uns mal 1, 2 Beispiele anschauen. Auch das sind nur Beispiele, es gibt sicherlich viel, viel mehr. Und zwar sagt die Bibel, wir sollen streben nach den Gaben des Geistes. Passt so ein bisschen zu meinem Beispiel mit 12, 13 Jahren. In 1. Korinther 14, Vers 1, die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Amen. Sagt sich leicht. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu sprechen. Also da soll eine Sehnsucht in uns sein. Eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und mehr noch, auch eine Sehnsucht, dass die Vielfalt der Gaben des Geistes in unserer Gemeinde lebt. Oder eine andere Bibelstelle, wo wir aufgefordert werden, den Lauf zu laufen, so dass wir den Siegespreis erreichen, beziehungsweise die Frage ist, willst du ihn wirklich haben? In 1. Korinther 9, Vers 24, ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Habt eine Sehnsucht danach, Sieger, Gewinner zu sein. Warum ist das so wichtig? Weil wir wissen, dass so ein Wettlauf ist anstrengend, ist auch manchmal mit Ausdauer verbunden und der wird dir nicht geschenkt. Und es gibt nun mal einen Widersacher, der will dich davon abhalten, mit Gott in Beziehung zu treten. Deine Sehnsüchte, die du hast, dass sie menschlich bleiben und nicht mit dem, was Gott für dich will, übereinstimmen und so weiter. Was ich hier oft erlebe, persönlich wie auch in anderer Leute leben, dass wir Gott oft nicht lang genug nachlaufen, dass die Sehnsucht nicht ausreicht, dass wir Gott nicht so lang nachlaufen, bis er uns endlich eine Antwort gegeben hat, sondern wir brechen irgendwo ab. Ohne, dass wir vielleicht eine Antwort haben oder eine Erkenntnis. Wenn du eine Sehnsucht hast, mehr Erkenntnis und mehr Weisheit zu erlangen über das Wort Gottes, dann solltest du dranbleiben. Ich beobachte oft, dass wir es dann eher sein lassen, dass wir von Gott weglaufen und dass wir versuchen, Antworten und Befriedigungen woanders zu finden. Aber soll ich dir was sagen? Deine Sehnsucht soll dich in Gottes Arme treiben, nicht von ihm weg. Wir denken oft, wir müssen es allein, wir kriegen es irgendwie alleine hin oder wir suchen Antworten woanders, wenn uns seine Antwort nicht gefällt. Also die Sehnsucht soll uns in seine Arme treiben und nicht von ihm weg. Gott will als dein liebender Vater hören, wonach du dich sehnst und dich in die Arme nehmen, auch wenn es mal schwer ist, durchzuhalten. Und dazu möchte ich euch nochmal ein Beispiel machen mit den Sachen, die hier vorne stehen. Denn wie drücke ich Gott meine Sehnsüchte aus? Ich muss mit ihm ins Gespräch gehen. Und reden mit Gott ist nichts anderes wie beten, das wisst ihr. Ich frage aber, wie beten wir? Wie gehen wir mit unseren Sehnsüchten um? Wie gehen wir damit um, was uns beschäftigt, den lieben langen Tag? Wir sind unterwegs Tag für Tag und alles, was uns so begegnet, sammeln wir ein. Völlig egal. Manchmal ist es der Rasen des Nachbars ist schöner als meiner. Ich muss unbedingt wieder Rasen mähen oder ich habe gesehen, dass da jemand top gestylt ist und ich habe wieder nur Fetthaartag und ach, irgendwie ist mein Rumsteg heute nicht so gut gelungen. Also wir packen Zeug ein, in dem wir uns vielleicht manchmal vergleichen. Wir packen Zeug ein und sind damit unterwegs. Und dann haben wir vielleicht gute Gewohnheiten und gehen in die stille Zeit und sagen Gott, was uns alles beschäftigt und sagen Gott, nimm mir meinen Neid weg, nimm mir meine Schwachheit weg, nimm mir meine Ignoranz weg, meine Wut und legen ihm das alles wieder so hin. Also hier Gott, da hast meine Eifersucht, da hast meine Wut und hier kriegst noch meine Faulheit und was mir noch so einfällt. Und wir sind dann oft schon wieder dabei zu sagen, ja Gott, okay, ich nehme es schon wieder mit, passt, ich habe es dir jetzt gesagt. Und bevor wir dann alles wieder einpacken und wieder mit uns mitschleppen, obwohl Gott uns auffordert, es an sein Kreuz zu werfen und bei ihm zu lassen, packen wir es wieder ein und am nächsten Tag kommt noch was obendrauf. Ja? Aber Gott lädt uns ein, die Dinge, wenn wir sie ihm hinlegen, sie mal da liegen zu lassen, mal ruhig zu werden und mit seiner Hilfe zu sortieren. Jetzt vielleicht das Prinzip, warum von jedem zwei da sind. Spielzeug zu Spielzeug, Tasse zu Tasse, Schlafsack zu Schlafsack. Gott will mit dir sortieren. Gott will deine Gedanken und deine Gefühle mit dir sortieren. Und dazu... Danke. Und dazu ist es wichtig, im Gebet die Dinge ja zu benennen und auszupacken und sagen, Gott, da hab. Aber dann auch zuzulassen, dass er die Dinge mit dir sortiert und sagt, schau mal, das nehme ich dir jetzt weg und ich gebe dir was anderes dafür. Und so lade ich dich ein, deinen Sehnsüchten auch im Gebet Raum zu geben. Gott, ist es nicht unwichtig, was du für Sehnsüchte hast. Er kennt dein Herz. Er kennt alles, was dich bewegt. Und er will es hören. Er will es hören. Und an Gott festhalten heißt, Gott, ich teile mich dir mit. Ganz einfach. Die Frage ist, bin ich bereit, was ich dir mitteile, auch dich sortieren zu lassen, oder nehme ich es wieder mit und schleppe es halt weiter mit? Gut, so viel zu diesem Thema. An Gott festhalten mit Sehnsucht. Ich mache den Exkurs doch noch. Ich habe bei mir einen kleinen Exkurs stehen. Ich habe gedacht, ich lasse ihn weg, aber ich mache ihn jetzt noch. Ganz kurz. Wir haben ja oft auch so eine Sehnsucht nach, Gott, wo willst du mich haben? Was ist meine Berufung? Sende mich und sag mir ganz genau, was ich tun soll. Und dann verzweifeln wir manchmal dran und bleiben stehen und kommen gar nicht in Bewegung. Und dieser oder suchen vielleicht auch noch in anderen Bereichen nach Möglichkeiten. Und wenn ich die Bibel lese, dann ist die Berufung klar. Sie ist klar wie Kloßbrühe. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und alle nicken wieder, ja, kennen wir. Aber ich sag dir, das ist sau schwer. Also Gott lieben kriegen wir noch gut hin, oder? Außer, dass wir uns vielleicht nicht selber verzeihen, nicht jeden Tag stille Zeit zu machen. Aber so Gott lieben machen wir ja. Also praise the Lord, alles Podcasts und was weiß ich, alles im Auto hören und so. Also so viel Zeit wie geht, rein, rein, rein. Okay. Deinen Nächsten lieben, wer ist mein Nächster? Der jetzt gerade neben dir sitzt oder nur dein Nachbar oder dein Arbeitskollege? Ich weiß es nicht. Suchst das aus. Aber ich glaube, es beginnt zuerst mit sich selbst lieben. Und das ist der größte Knackpunkt. Gott will dich seine Liebe, seine Gnade erleben lassen, damit du heil wirst. An Seele, Körper und Leib, um dann aus aller Dankbarkeit ihn zu lieben und Mitmenschen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es darum geht, dass es Gott darum geht. Warum? Weil das, was die Welt uns sagt, ist, stell den Mensch in den Mittelpunkt. Wenn es um Sehnsüchte geht, wenn es darum geht, sich selber zu finden, auf eine Selbstfindungsreise zu gehen, in irgendeiner Form zu erkennen, was ich brauche und was mein Seelenfrieden ist, dann geht es immer nur ich, ich, ich. Und Gott sagt nicht ich. Und ich sag, Gott sagt, liebe mich und deinen Nächsten wie dich selbst. Das spricht von Beziehung, das spricht von Nähe, das spricht von Gemeinschaft mit ihm. Und ich möchte hier wirklich das durchbrechen. Wenn du dich fragst, was ist meine Berufung und ich habe keine Ahnung, dann fang mal an, den links und rechts von dir lebend, nicht jetzt hier sitzend, da wo du lebst, lieb zu haben. Das ist schon schwer genug. Für dein Umfeld da zu sein und nicht zu sagen, und ich muss jetzt noch irgendwie mich auf den Weg machen, um mich selbst zu finden. Das ist nicht richtig. So viel zum Exkurs, wenn es um Sehnsüchte und um Berufung geht. Gehen wir zurück zu Punkt 2. An Gott festhalten mit Disziplin. Und jetzt höre ich ein Raunen durch den Saal gleiten. Warum? Weil Disziplin mag keiner. Ja? Keine Angst, ich werde es euch nicht um die Ohren halten. Ich mache auch keine Definition. Aber ich möchte mal fragen, wer war denn oder ist denn in einem Fitnessstudio? Ich auch. Ich war. Ja, komm, traut euch. Traut euch, wer war und wer ist. Okay. Jetzt kann ich noch fragen, wer ist noch? Aber wir lassen das mal. Warum? Ich sage euch, ich war auch mal 2 Jahre verhaftet. Kriegt man ja nur 2 Jahresverträge, richtig anstrengend. 1 Jahr mit Kumpels richtig durchgeballert. Fitness ist so einsam, hey, es ist echt wirklich anstrengend. Und 1 Jahr stiller Teilhaber. Ein Gruß an alle, die auch stille Teilhaber sind. Ganz ehrlich, ich bewundere Menschen, die diese Disziplin haben und sagen, ich mach das. Ich habe meinen Wochenrhythmus, da geht nichts dran vorbei. Zweimal die Woche mindestens, sonst lohnt sich der Beitrag nicht. Wirklich, mein Ernst, ich bewundere das. Ich habe es ausprobiert, für mich ist nichts. Ich habe mich für Volleyball entschieden. Mannschaftssport. Genau. Aber wisst ihr, ich bewundere die Disziplin, die diese Menschen an den Tag legen können. Und ich möchte es ganz einfach machen mit der Definition. Ich möchte das Wort Disziplin gerne übersetzen in dranbleiben. Warum? Weil es geht nicht um dein Fitnessstudio heute, es geht um deine Beziehung zu Gott. Und es geht darum, an Gott festzuhalten und das mit Disziplin und das in Form von dranbleiben. Warum? Weil an Gott festhalten eben mit dranbleiben zu tun hat. Und zwar in dem Sinne, dass wir sagen, mehr von den guten Dingen, die mich in die Beziehung und zu Gott und mit Gott in Verbindung bringen, und weniger von dem, was mich davon abhält. Warum? Ich sag's nochmal, es gibt den Widersacher, es gibt den Teufel in dieser Welt, der will dich abhalten. Der will dich abhalten, hierher zu kommen, der will dich abhalten, die Bibel zu öffnen, der will dich abhalten, ein ehrliches Gebet zu sprechen. Ich wollte schon gut sagen, böse, böse. Ein ehrliches Gebet zu sprechen. Dem Teufel fallen viele Sachen ein, mit denen er dich ablenkt. Und das muss ich dir nicht sagen, du hast es selber. Und du weißt, wenn es da anklopft, was zu tun ist. Ich hatte schon öfter den Fall, dass ich im Gottesdienst sitze und der Heilige Geist sagt, immer lösch die Apps. Ich so, nee. Er so, immer lösch die Apps, du weißt genau, dass sie dir die Zeit rauben, die du nicht hast. Nee. Und der Heilige Geist ist zum Glück, wie soll ich sagen, er ist sanftmütig und liebevoll und bleibt dran. Und er sagt, lösch die Apps. Und ja, es gab schon Zeiten in meinem, also es gab schon Sonntage, da bin ich noch, bevor ich den Rasal hier verlassen habe, mit gelöschten Sachen gegangen und manchmal auch nicht. Also, wie dranbleiben? Die Frage ist, wie bleiben wir dran? Dranbleiben, mit Gott im Gespräch zu sein oder mit Gott ins Gespräch zu gehen. Erstens, Gott, ich sage dir, was mich bewegt. Gott, ich sage dir, was mich bewegt. Wir sind wieder an dem Punkt, dass wir in Kontakt treten müssen mit unserem Vater. Matthäus 6, Vers 6 sagt, wenn du beten willst, da ist ein Wollen dahinter, ja. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Mir geht es nicht so sehr ums Belohnen, mir geht es darum, wenn du beten willst. Das hat wieder was mit Sehnsucht zu tun, ne? Versteht ihr? Versteht ihr, wie das zusammenpasst? Der Daniel hatte eine krasse Disziplin, ne? Was das Beten betrifft. Den hat nicht mal so ein komisches Gesetz abgehalten. Aber wisst ihr, wir wollen lernen, dran zu bleiben. Die guten Dinge zu tun, die uns förderlich sind. Das zweite ist, ich lese in der Bibel, denke über das Gelesene nach. Warum braucht es denn das jetzt auch noch? Ja, weil nun mal die Bibel das, die Wahrheit in sich trägt. Und wenn du es zulässt, die Sachen abzulegen und die Wahrheit in dir, in dein Herz füllst, dann kann auch nachher im Schritt 3 passieren, was passiert, zeige ich euch gleich. Die Bibel fordert uns dazu auf, an mehreren Stellen, ich nehme jetzt mal nur eine, Psalm 1, Vers 1 bis 2, später in 119 und so gibt es noch ein paar, das wird oft wiederholt. Glücklich ist, Punkt, 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 da kommt dann nochmal so eine Negativaufzählung, und dann Vers 2, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Ihr Lieben, wenn wir verstehen wollen, was Gott mit Dingen meint, müssen wir vielleicht manchmal länger drüber nachdenken wie 30 Sekunden. Da müssen wir der Sache Raum geben. Noch ein paar Querverweise lesen, vielleicht mal ein YouTube-Video dazu anschauen oder sonst was. Wenn es deine Sehnsucht ist, wenn es dich bewegt, wenn du darin Veränderung möchtest. Die Sehnsucht soll dich zu ihm hintreiben. Die Disziplin soll dich bei ihm halten. Guter Satz, ist mir gerade eingefallen. Und drittens ist, ich höre hin und versuche zu verstehen, ob das, was ich mir wünsche, zu dem passt, was Gott von mir möchte. Wisst ihr, die Welt will uns wieder viele Dinge sagen, was du brauchst, was du willst, was du haben musst. Das sehen wir jeden Tag. Aber wenn wir verstehen wollen, was Gott wichtig ist, dann müssen wir ihn lesen. Und dann müssen wir vielleicht auch die Zeit uns nehmen zu sagen, Gott, okay, wenn ich dir das alles jetzt hinlege und du auch das bereitwillig wegnimmst und mir was anderes dafür geben willst, was ist denn das? Was ist denn das? Und das sind die Dinge, die ihm wichtig sind. Und die lassen sich nun mal nur auch im Wort Gottes finden. Und wenn wir verstehen und begreifen. Deshalb beten, Dinge ihm sagen, lesen und dann vergleichen. Dann wird sich sehr vieles in deinem Leben relativieren. Da, wo du dachtest, das ist das Wichtigste gerade, wirst du feststellen, oh, okay Gott, hab's kapiert, sorry, ich krieg's auch anders hin. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen, dass das, was in uns manchmal so laut schreit, still wird. Wichtig jetzt bei diesem Punkt an Gott festhalten mit Disziplin ist mir, dass wir verstehen, dass wir alle trotz allem Gottes Gnade immer wieder brauchen. Warum? Disziplin klingt oft so nach Perfektion und du machst keine Fehler und nichts geht schief und so weiter. Darum geht es mir nicht. Versteht Disziplin gleich dranbleiben? Dranbleiben in Gnade und in Liebe. Dranbleiben in Gnade und in Liebe. Warum? Wenn du anfängst, dich selber zu verurteilen, weil du sagst, oh, ich bin nicht richtig, ich mache es immer wieder falsch und ich kriege es nicht hin, dann hast du keine Gnade für dich selbst. Dann liebst du dich nicht selbst. Dann beginnt ein anderer Kreislauf. Die Disziplin und das Dranbleiben soll dich ermutigen und auch das Bewusstsein schärfen, zu sagen, Gott, danke, dass deine Gnade, wie habe ich es formuliert? Dass deine Gnade immer wieder neu ist. Versteht ihr? Wir brauchen die, jeder von uns, du und ich. Ohne das geht's nicht, ohne dieses Verständnis von Gnade. Sonst wirst du dich nur selber verurteilen die ganze Zeit. Aber es ist gut, dran zu bleiben. Es ist gut, dran zu bleiben. Und es soll Dankbarkeit auch in uns auslösen. Somit kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist an Gott festhalten mit Ermutigung. Und das ist für mich einer der, also da, das hat schon seit einigen Jahren für mich so eine Erkenntnis gehabt und mit der, die, da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. In der Zeit hatte ich den Korintherbrief ziemlich viel gelesen und die hatten da immer wieder so die Diskussion, alles hat ja mit den Juden angefangen und die haben so viele Gesetze und dann kamen aber noch andere Völker dazu und müssen die dann auch die gleichen Gesetze einhalten und so weiter. Da gab es immer wieder Diskussionen. Aber bevor wir da hinkommen, erzähle ich noch die Geschichte zu dem Punkt. Und zwar ist das ein junger Mann, der so in meinem Bekanntenkreis unterwegs ist und der sehr, sehr bewusst lebt, also mit Ernährung, Sport, hat einfach da einen sehr hohen Antrieb, auch ein gesundes Leben, eine ganz große Disziplin auch. Und gleichzeitig hat diese Disziplin auch für was Gutes gesorgt, nämlich, dass er viel im Wort Gottes gelesen hat. Jetzt kommt so mein Hinterstübchen und dann fängt es so an zu rattern und macht sich Sorgen. Worüber? Dass er vielleicht versucht, aus dieser Disziplin und seiner Art, das Leben zu leben, andere oder sogar mich davon versucht zu überzeugen, dass das das einzig Richtige ist. Und mir somit sagt, dass ich falsch bin. Die Sorge hatte ich, ganz lange. Die Person wusste davon nichts. Aber ich habe immer wieder beobachtet, habe auch die Entwicklung beobachtet. Und ich hatte Angst, dass er eher so mit dem Zeigefinger rumläuft. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und ich sage euch, Gott hat aus meinen Gedanken was anderes gemacht. Nämlich, weil dieser junge Mann sich im Wort Gottes vertieft hat und Korrektur zugelassen hat, war er niemand mehr, der rumläuft und sagt, was ich oder andere falsch machen und mir seine Vorstellung von gesund und von Fitness und was weiß ich aufzwängt, sondern ich habe erkannt, wie viel Güte, Demut und Liebe diese Person gefüllt hat und wie diese Person sie anderen Menschen zuteil werden lässt. Das hat mich begeistert. Versteht ihr meine Sorge da hinten im Hinterstübchen? Die war gar nicht berechtigt. Warum? Weil er hat das Wort Gottes angeschaut und er hat dort Dinge für sich erstmal angenommen. Nicht für andere im Außen. Ja, wir sind ganz schnell bei anderen. Ihr müsst es so tun und ihr so, dann könnt ihr in meiner Nähe sein oder dann könnt ihr, was weiß ich. Aber Gott geht es immer erstmal um mein Inneres, um mich, um meine Themen, die ich so mit mir habe. Ja? Hast du Themen? Hast du Themen? Ich glaube, wir haben Themen. Ne? Und jetzt möchte ich euch da mit hineinnehmen in die Bibelstelle, die mich da was gelehrt hat, wie wir als Gemeinde, als Christen miteinander da umgehen sollen. Und zwar geht es um die Bibelstelle 1. Korinther 8. Da lese ich jetzt einen etwas längeren Abschnitt, die Verse 1 bis 4, 8 bis 9 und 13, die bringen das so ein bisschen auf den Punkt. Ich hatte das vorhin angesprochen, die sind immer wieder in Diskussion, was darf man nicht. Und da ging es jetzt ums Opferfleisch, warum? Weil das wurde verschiedenen Göttern geopfert und dann wussten sie nicht, dürfen wir das noch essen und bla bla. Also das, um den Inhalt geht es gar nicht so, ich lese es nur vor und dann erkläre ich euch, wozu uns das anleiten soll untereinander, okay? Also, 1. Korinther 8, Vers 1. Nun zu der Frage, ob wir das Opferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Ihr behauptet, wir haben doch alle die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist. Das stimmt. Aber die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut. Hört ihr? Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Wenn sich einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Wer aber Gott liebt, dem wendet sich Gott in Liebe zu. Dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Dann kommt noch so ein bisschen Erklärkram und dann Vers 8. Also bitte nicht falsch verstehen, es geht ja nicht, ob wir Fleisch essen dürfen oder Vegetarier sein müssen. Also das müsst ihr ausklammern. Die Diskussion fange ich nicht an. Also dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Ihr müsst verstehen, bei den Juden war das so, ja, man durfte sich da keinen Fehler erlauben. Sonst musste man sich wieder reinigen und bla, also so tausend Sachen machen. Was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen oder nicht. Trotzdem solltet ihr darauf achten, dass ihr mit der Freiheit, die ihr zu haben glaubt, dem nicht schadet, in Klammer kein Anstoß seid, dessen Glaube noch schwach ist. Darum, Vers 13, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein Fleisch mehr essen, als ihm das anzutun. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir verstehen, was diese Bibelstelle mit uns zu tun hat. Es geht nicht darum, ob du Fleisch oder nicht Fleisch isst. sondern es geht darum, dass wenn du glaubst, etwas erkannt zu haben, und es ist gut, eine Sehnsucht zu haben nach Wort Gottes und Erkenntnis ist gut. Die Disziplin zu haben und dran zu bleiben, diese Erkenntnis weiterzuführen und noch mehr davon zu haben, ist auch gut. Was nicht gut ist, ist, wenn du anfängst zu sagen, ich hab's kapiert und du nicht. Ich bin besser und du bist schlechter. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe untereinander. An Gott festhalten durch Ermutigung heißt, ich freue mich mit meinem Bruder, meiner Schwester, die etwas im Wort erkannt hat. Und auch wenn ich innerlich weiß, ich habe vielleicht, bin schon 3 Schritte weiter, werde ich nicht sagen, du hast es nicht gecheckt und ich habe es gecheckt. Sondern ich werde mich mit dieser Person freuen und sagen, mach weiter. Weil es darum geht, an Gott festzuhalten. Und es geht nicht darum, zu beurteilen, ob jemand was besser oder schlechter kapiert hat. Sondern es geht darum, zu ermutigen, zu sagen, geh weiter. Ich freue mich mit dir, was du verstanden hast. Es gibt noch so viel mehr. Es gibt so viel mehr im Wort Gottes zu erkennen, wie das, was du vielleicht bis heute schon verstanden hast. Und der Geist Gottes will es in dir tun. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Da, wo wir eine Erkenntnis haben, wollen wir dem anderen kein Anstoß sein, sondern ihn oder sie ermutigen, an den eigenen Erkenntnissen weiterzugehen und uns mit der Person zu freuen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Was hilft dir, an Gott festzuhalten? Wenn du die ganze Zeit nicht mitgeschrieben hast, jetzt solltest du es tun. Was dir hilft, an Gott festzuhalten? Erstens, Sehnsucht haben. Sehnsucht nach ihm und nach der Gemeinschaft mit ihm, nach seiner Nähe, nach den Erfahrungen mit ihm, die dich forschen lassen. Die dich forschen lassen und zu Gott hinführen und nicht von ihm weg. Sehnsüchte, die sich zu ihm hintreiben und nicht weg. Zweitens, Disziplin, die dir die Kraft gibt, mit täglich neuer Gnade dran zu bleiben. Nochmal, zweitens Disziplin, nicht angegriffen fühlen, die dir die Kraft gibt, mit täglich neuer Gnade dran zu bleiben. Und drittens Ermutigung. Durch andere, die sich mit dir freuen über deine Erkenntnisschritte. Lasst uns so eine Gemeinde sein. Lasst uns solche Brüdern und Schwestern sein, die einander ermutigen und miteinander freuen darüber, was der andere verstanden hat und begriffen hat. Lasst uns nicht nur nach Haus, Hof, Kinder, Familie und einem Rumsteak fragen, ob man schon weiß, wie es geht. Lasst uns nach den Erfahrungen, nach den Sehnsüchten nach Gott wieder ins Gespräch kommen. Und uns miteinander freuen über das, was wir erkannt haben. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Ich will mich noch an die Menschen wenden heute Morgen, die vielleicht sagen, ich kenne diesen Gott nicht. Ich bin hier vielleicht schon ein paar Mal. Aber ich höre noch, ich bin noch am Verstehen, ich will noch begreifen. Aber vielleicht hat etwas in dieser Predigt dich angerührt heute Morgen und ich kann dir sagen, Gott hat uns als Menschen geschaffen und in uns, weil wir ihm eben bildlich sind, hat er auch eine Sehnsucht in uns nach ihm gelegt. Und vielleicht bist du oder sind sie heute Morgen hier und spüren so ein Klopfen, so, hey, ja, da klopft jemand an bei mir. Die Bibel sagt, Jesus klopft an und sagt, lass mich rein in dein Leben. Lass mich dir helfen aufzuräumen. Ich will dein Herr sein, sagt Jesus. Und wenn du dieses Rufen hast, dann lade ich dich ein, gerne mal mir das zu zeigen, indem du deine Hand hebst. Denn Gottes Hand ist ausgestreckt heute Morgen und er möchte gerne dir zeigen, was für eine Sehnsucht er nach dir hat. Dankeschön, ja. Dankeschön, ja, da hinten, Dankeschön. Wisst ihr, dass Menschen erkennen, dass sie Gott brauchen, das ist ein Wunder. Wenn du dich fragst nach Wundern, dann schau auch auf diese kleinen Dinge. Die sind gar nicht so klein. Denn wenn Herzen sich bewegen lassen, dann ist das, was der Heilige Geist tut. Und ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und die sich gemeldet haben, wenn dieses Signal, was du Gott gegeben hast, dazu führt, dass du sagst, Gott, ich will dir nachfolgen, dann möchte ich gern ein Gebet vorsprechen und lade uns als Gesamtgemeinde ein, das auch nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich sehne mich nach dir. Danke für deine Liebe zu mir. Jesus, ich möchte an dir dran sein. Ich danke dir, dass du mir meine Fehler und Schuld vergibst. Und dass du mich in deine liebenden Arme einschließt. Ich will zu dir gehören von heute an. Danke, dass du mich dein Kind nennst. Amen.